The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 8. Mai. Für die CDU-Delegierten in Berlin stehen die Klassiker der Parteitagsverpflegung auf dem Speiseplan auch heute wieder. Brezeln, Buletten, Kartoffelsalat und das Lieblingsgericht von Angela Merkel gibt's auch, Hühnerfrikassee, obwohl sie gar nicht mehr dabei ist. Aber manch einer hatte in der Mittagspause wohl heimlich Kreide gefressen, so wie Daniel Günther beispielsweise. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident gilt ja als interner Konkurrent und Kritiker von Friedrich Merz, zum Beispiel auch bei der K-Frage. Im Vorfeld des Parteitages hatte er noch öffentlich unter Merkel Phantomschmerzen gelitten. Bei seiner Rede aber gab er sich dann sanft wie ein Hauskater, jetzt nur keinen Ärger mit Friedrich dem Großen.
Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir früher nicht immer auf einer Seite gestanden haben. Aber lieber Friedrich, ich will das ausdrücklich respektieren. Du bist ein hervorragender Partei- und Fraktionsvorsitzender. Du gibst unserer Partei Gesicht, ein klares Profil. Und das ist gut für die christlich-demokratische Union.
Und auch Markus Söder, der Konkurrent aus Bayern, kam nach Berlin, um was zu tun, um zu loben. Denn den Dolch trägt der erfahrene Parteikämpfer immer im Gewande und niemals auf der Zunge.
Ich danke dir für die faire, für die vertrauliche und ich darf schon sagen, für die freundschaftliche Zusammenarbeit. Wir sind mittlerweile auf einem Level, meine sehr verehrten Damen und Herren, wo wir uns sogar Ostereier gegenseitig schenken können. Herzliches Dankeschön für die Zusammenarbeit.
Friedrich Merz war ganz gerührt und lobte artig zurück.
Es hat es selten gegeben. Ein so hohes Maß an guter Zusammenarbeit, an Übereinstimmung zwischen CDU und CSU und an Zusammenarbeit in der gemeinsamen Fraktion.
Und Markus Söder war sogar zugänglich bei der Kanzlerkandidatenfrage.
Die werden wir auch gemeinsam lösen, keine Sorge. Natürlich ist ein CDU-Parteivorsitzender immer Favorit, das ist historisch gesehen eindeutig so. An mir wird der Erfolg 2025 nicht scheitern. Im Gegenteil, ich verspreche euch, wir werden nächstes Jahr zusammen das rocken und die Bundesregierung, jetzt die Ampel, ablösen, liebe Freundinnen und Freunde. Das werden wir gemeinsam schaffen.
Auch Söder wäre nicht Söder, wenn er nicht doch ein wenig den Partycrasher spielen würde.
Deswegen nochmal Dankeschön für die gute Zusammenarbeit. Aber jetzt genug gelobt. Am Ende glaubt es noch jemand, liebe Freundinnen und Freunde.
Wie das einzuschätzen ist, das möchte ich jetzt mit meiner Kollegin Carina Mössbauer erörtern, die in den vergangenen beiden Tagen und auch heute wieder in Berlin beim CDU-Parteitag dabei sein wird. Einen schönen guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, lieber Gabor.
Hat denn Merz seiner Partei intern Konkurrenz und auch den Markus Söder wirklich ruhig stellen können mit diesem Parteitag? Oder, Carina, war das alles Show, um dich und mich und andere gutgläubige Menschen zu beeindrucken?
Nein, also man kann wirklich sagen, dass aktuell alle sehr handsam sind. Das liegt vor allem auch an Merz' Wandlung, die er jetzt in den vergangenen Monaten zurückgelegt hat. Denn er hat die Kritik, die an ihn geäußert wurde und teilweise auch in Vier-Augen-Gesprächen wirklich ernst genommen und sich gewandelt hin zu einem gemäßigteren, softeren Merz.
Und den Delegierten, Carina, hat das gefallen?
Also die Delegierten haben die vergangenen 48 Stunden auf jeden Fall eines klar gemacht, dass sie mangelnde Loyalität nicht gutieren und Sabotage des CDU-Chefs auch nicht geduldet wird. Denn Günther hatte ja im Vorfeld etwas gestichelt und Karin Prien, seine Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, die musste stellvertretend für Günther bei den Präsidiumswahlen ja ziemlich federn lassen, hat mit 56% das schlechteste Ergebnis aller Merz-Vizes bekommen.
Aua, das tut sicherlich weh. Aber wie war es mit Markus Söder eigentlich? Der hat ja eine sogenannte Grußadresse auch gehalten. Wie würdest du diese Replik, diese Rede von Söder analysieren?
Also Söder hat auf jeden Fall im Vergleich zu Merz die eigentliche Parteitagsrede gehalten. Er hat nicht gespart mit Kritik an der Ampel. Er hat da wirklich auch kräftig hingelangt. Die Grünen wollen die Welt missionieren. Die FDP schimpft, aber legt sich dann am nächsten Tag wieder zu Rot-Grün ins Bett. Und beim Kanzler, ja, wer da Führung bestellt, das fühlt sich an wie Pizza bestellen und 6 Wochen später chinesisch Essen bekommen. Merz hingegen war bei seiner Rede am Vortag außergewöhnlich staatstragend, präsidial, sachlich und sehr samtig in der Tonalität. Er hat de facto eine Regierungserklärung gehalten.
Nun hat Merz ja dem Markus Söder ein besonderes Gastgeschenk am Ende überreicht. Was steckte da für eine Symbolik dahinter?
Ja, es gab für den bayerischen Löwen Söder einen Berliner Bär. Und Merz' Botschaft war, der Bär und der Löwe, das sind beides Raubtiere, die allerdings eher in unterschiedlichen Lebensräumen unterwegs sind. Und auch was das Jagdgebiet angeht, kommt man sich da nicht unbedingt in die Quere. Und allen anderen hatte er empfohlen, sich weder mit dem Bär noch mit dem Löwen anzulegen. Also das war sowohl eine Botschaft an Söder, dass er sich nicht in Merz' Revier einmischen soll, aber eben auch an alle anderen möglichen Kandidaten im Wartestand.
Vielen Dank, Carina, für das Update und dir einen fröhlichen Tag bei der CDU heute.
Danke und schöne Grüße ins Studio.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Ökonom Gabriel Felbermayr erklärt seinen Blick als Österreicher auf das Sorgenkind Deutschland und er kritisiert unser Steuersystem.
Deutschland ist mittlerweile kein Hochsteuerland mehr im europäischen Vergleich, sondern ein Höchststeuerland.
Anne Schwedt in New York schaut auf neueste Turbulenzen bei Boeing, eine Institution des deutschen Fernsehens. Auch darüber wird heute Morgen zu sprechen sein. Eine Institution des Fernsehens feiert ihren Tag und wir feiern mit. Außerdem, in der digitalen Welt wächst, oh Wunder, die Sehnsucht nach dem analogen Urlaub. Die Deutschen campen so viel wie nie zuvor.
Was wir benötigen, ist ein nüchterner Realismus, der beschreibt, wie die Lage ist und der dann den Mut zum Handeln aufbringt, damit die Lage sich verbessert. Das verstehen wir unter Wirtschaftswende.
Nach der Zeitenwende des Olaf Scholz ist nun überall von der Wirtschaftswende der FDP die Rede. Große Worte sind das immer, aber auf große Taten warten wir bisher noch vergeblich. Gerade ökonomisch liegt Deutschland klar zurück, auch wenn der Kanzler das nicht wahrhaben will. Im vergangenen Jahr ist das Bruttoinlandsprodukt, also die Summe aller Produkte und Dienstleistungen in Deutschland, geschrumpft. Im ersten Quartal dieses Jahres gab es dann Wachstum von 0,2%. Ziemlich mau. Zum Vergleich, in den USA geht die Post ab 3% plus. Also, was ist los bei uns? Das verrät uns am besten der Mann, der mit Sachverstand von außen auf unser Land schaut, Professor Gabriel Felbermayr. Er ist gebürtiger Österreicher, er ist Ökonom und er leitet das WIFO, das Institut für Wirtschaftsforschung im schönen Wien. Einen schönen guten Morgen, Professor Felbermayr.
Hallo, Herr Steingart.
Die Politiker in der Regierung, die sind sich nicht ganz einig, wie mit der Wirtschaft umzugehen ist. Wir brauchen nach der Zeiten eine Wirtschaftswende, sagt der Finanzminister. Alles Unfug, sagen die anderen, und wollen den Sozialstaat lieber ein bisschen expandieren und vielleicht auch bei den Banken noch ein bisschen Kredit bestellen. Wie schätzen Sie die Lage ein? Brauchen wir eine Wirtschaftswende, ja oder nein?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, Deutschland braucht eine Wirtschaftswende, nicht nur für sich, sondern auch, damit Deutschland wieder in der Mitte Europas den Wachstumsmotor spielen kann, auf den die anderen, die Österreicher zum Beispiel, angewiesen sind.
Nun sagt die SPD und sagen die Gewerkschaften, was wollt ihr? Der DAX ist nahe Rekordstand, da geht die ganze Zeit die Post ab in Frankfurt und die Unternehmensgewinne sind auch nicht schlecht.
Ja, das sind gute Dinge natürlich. Die Basis in Deutschland ist nicht schlecht. Es ist nicht so, dass man verzweifelt sein muss. Aber wenn ich mir die langfristigen Wachstumsperspektiven Deutschland ansehe, dann schaut es nicht gut aus, selbst wenn die Bundesregierung jetzt wieder ein Zehntel draufgelegt hat. Aber ob es jetzt 0,4 oder 0,5% Wachstumstempo sind bis ins Jahr 2030, das ist zu wenig. Die Herausforderungen sind ja riesig. Man muss mit einer ziemlich üblen Demografie umgehen. Man muss die Transformation hinkriegen. Das wird viel Geld kosten. Und wenn man nur so ein 0,5% im Trend BIP-Wachstum hat, dann wird dieses Programm sehr schwer sein.
Aber warum boomt die Börse dann so? Was ist da los? Ist der DAX noch überhaupt ein Ausdruck der deutschen Volkswirtschaft?
Nein, genau, das ist er nicht. Die großen deutschen Unternehmen verdienen ja Geld anderswo, nicht in Deutschland oder vor allem nicht mehr hauptsächlich in Deutschland. Anderswo laufen die Geschäfte ja gut. Die USA haben uns in den letzten Jahren immer wieder positiv überrascht. In China zieht die Konjunktur wieder an, auch in anderen Eurozonenländern. Die DAX-Unternehmen verdienen anderswo ihr Geld und deswegen ist es in der Tat so, dass man auf die anderen Indikatoren schauen muss, nicht auf den Aktienkurs, wenn man sich fragt, wie geht es eigentlich der deutschen Wirtschaft.
Okay, also angenommen, Sie wären jetzt am Ruder. Professor, Herr Felbermayr. Sie werden nicht Wissenschaftler in Wien, sondern Politiker in Berlin. Lassen Sie uns mal gemeinsam ein Drei-Punkte-Plan, ein Akutprogramm für Deutschland entwickeln. Was wäre Ihr Punkt 1, was sich verändern müsste?
Nun, was ganz oben auf der Liste steht und auch schon seit langem ganz oben auf der Liste steht, ist, dass Deutschland an Bürokratie erstickt. Da muss wirklich etwas geschehen. Das zeigt sich immer wieder in Umfragen, erst neulich wieder eine Umfrage des IFO-Instituts. Das lässt sich natürlich nicht von einem Tag auf den anderen umkrempeln. Der deutsche Beamtenstaat steht so, wie er dasteht, lange schon in seiner Tradition. Aber es muss eine glaubwürdige Trendwende geben. Dafür muss man sich auch politisch einsetzen mit einem glaubwürdigen Entbürokratisierungsprogramm. Und man muss wahrscheinlich auch so ehrlich sein, dass man versteht, Bürokratieabbau geht auch nur dadurch, dass man auch die Regulierungsdichte dort und da reduziert, die Vorschreibungen an die Unternehmen dort und da runternimmt. Sonst wird das nichts. Aber man muss sozusagen hier ansetzen, um die Wachstumskräfte, die ja da sind, die gute Basis, die ja da ist, wieder zu hebeln.
Also die Asphaltdecke ein bisschen auflockern, damit die Pflanzen auch Triebe schlagen kann durch diesen staatlichen Asphalt durch. Punkt 1, aber was wäre Punkt 2, was mit Steuern? Muss mit den Steuern irgendwas passieren?
Ja, auch da ist es so, dass mich eigentlich aus dem österreichischen Ausland wundert, dass hier die Debatte in Deutschland nicht härter geführt ist. Deutschland ist mittlerweile kein Hochsteuerland mehr im europäischen Vergleich, sondern ein Höchststeuerland. In Österreich hat man die Unternehmensbesteuerung auf 23% abgesenkt. In Deutschland steht man immer noch bei 30,x. Da tut sich gar nichts. Ich glaube, dass auch steuerpolitisch Deutschland Handlungsbedarf hat. Da stellt sich dann natürlich sofort, gegeben die Schuldenbremse und andere Restriktionen in Deutschland, die Frage nach der Gegenfinanzierung. Aber es sollte nicht wundern, wenn deutsche Unternehmen anderswo in Europa oder anderswo in der Welt investieren, wenn man sich die Steuerbelastung vor Augen führt.
Okay, aber habe ich gehört, dass Sie die Schuldenbremse lockern würden, um dann eine solche Steuersenkungsrunde zu finanzieren?
Es ist sicherlich die Frage nach der Gegenfinanzierung, die man stellen muss. Die Schuldenbremse per se finde ich nicht schlecht. Was wir brauchen, ist eine Änderung der Schuldenbremse oder Spielräume in der Schuldenbremse, dass vor allem auch Investitionen wieder stattfinden können. Also deswegen finde ich die Idee von Sondervermögen eigentlich gar nicht schlecht, mit dieser Struktur zu arbeiten. Da gibt es ja auch Beispiele außerhalb Deutschlands.
Aber Sondervermögen heißt ja schon auch Schulden. Das ist ja nur.
Ja, das heißt Schulden, aber es sind Schulden, die dann zu einem ganz speziellen Zweck aufgenommen werden. Wenn man zum Beispiel an die österreichische Asfinag denkt, das ist ein österreichisches Sondervermögen, mit dem die hochrangigen Bundesstraßen finanziert werden, dann sieht man, dass das gut funktionieren kann. Es geht darum, Schulden zu ermöglichen, aber es muss klar sein, dass diese Schulden nicht verwendet werden, um soziale Wohltaten zu verteilen, sondern damit das Nettovermögen der Bundesrepublik Deutschland wieder steigt.
Jetzt haben wir nur über den Staat geredet, Herr Felbermayr. Vielleicht sind Sie schon wieder zu lange in Österreich. Wir haben ja in Deutschland, wie Sie wissen, die Marktwirtschaft, Sie erinnern das, und nicht die Staatswirtschaft. Das heißt, welchen Anteil bei einem solchen Akutprogramm, das wir beide ja zusammen gerade basteln, welchen Anteil muss die arbeitende Bevölkerung haben oder spitz gefragt, muss hier mehr gearbeitet werden?
Es sollte jedenfalls nicht weniger gearbeitet werden. Nicht? Und der Trend in Deutschland ist ja so, dass die Arbeitsstunden pro Woche zurückgehen. Der Trend in die Geringfügigkeit oder in Teilzeitbeschäftigung, der ist nicht gut. Ich glaube, dass da ganz zentral über die Anreize nachgedacht werden muss. Also da gibt es ja eine Diskussion zum Bürgergeld. Es gibt auch die Frage, wie geht man mit der hohen Progressivität des Steuersystems um? Also wenn jemand sagt, ich stocke es auf von 30 auf 31 Wochenstunden, wie viel bleibt eigentlich von einer solchen Mehrleistung? Da wird man in der längeren Frist nicht darum herumkommen, das ganze Steuer- und Abgabensystem in Deutschland darauf abzuklopfen, ob es die richtigen Anreize setzt. Und die richtigen Anreize müssen sein in einer Phase, wo die Demografie so schlecht ist, dass es sich lohnt, zumindest in Vollzeit zu arbeiten und auch die eine oder andere Überstunde zu machen.
Ja, aber sollen die Leute darauf auch wieder Lust haben, unabhängig vom Staat? Sie sind schon wieder, was der Staat tun muss. Muss Anstrengung einen anderen Teil beim Thema Work-Life-Balance? Muss die Work vor dem Life eine entscheidendere Rolle wieder spielen oder ist das Wunschdenken und wird nie wieder so sein?
Schauen Sie, für den liberalen Ökonom ist das nicht das Thema. Was die Menschen sich wünschen, das sollen sie sich wünschen, das ist in Ordnung. Sie sollen nur die richtigen Anreize sehen. Und wenn man den Faktor Arbeit stark besteuert, dass Arbeiten da sehr unattraktiv gemacht wird, dann hat der Staat schon eine Rolle, damit die private Entscheidung zwischen Freizeit und Arbeit nicht zu Ungunsten der Arbeit verzerrt wird. Und das ist in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Staaten aktuell so. Freizeit kann man nicht besteuern, die Arbeit wird stark besteuert und das führt dazu, dass die Anreize für das Arbeiten zu klein sind. Und darum braucht es da schon den Staat, der das Steuer- und Transfersystem so umbaut, dass es attraktiv ist für die Menschen zu arbeiten. Das hieße im Durchschnitt wahrscheinlich auch, dass die Steuerbelastung tendenziell perspektivisch sinken muss, damit es für die Menschen einfach attraktiv ist. Und dann würde ich sagen, auch Spaß macht, wieder die ein oder andere Stunde mehr zu arbeiten und mit dem da stehenden Geld sich auch, dann auch was leisten zu können.
Also, Herr Felbermayr, ich würde sagen, ganze Arbeit am frühen Morgen. Wir haben unser Drei-Punkte-Programm zusammen. Der Staat muss bei der Bürokratie und bei der Übergriffigkeit sozusagen wieder mehr Raum lassen. Der Staat muss bei den Investitionen, Stichwort Schuldenbremse, mehr tun, als er heute tut. Und Punkt 3 Ihres Programms, er muss Arbeit wieder so steuerlich und abgabenseitig so attraktiv machen, dass die Leute Lust haben, mehr zu arbeiten als weniger. Herr Felbermayr, ich bedanke mich. Wir sind ein Stück weiter, oder?
Ja, ich hoffe es. Das war sehr nett, Herr Steingart. Vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da steht einmal mehr Boeing im Rampenlicht. Ein neuer Skandal deutet sich an. Und genau darüber spreche ich gleich jetzt mit unserer Börsenreporterin aus New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, die amerikanische Luftfahrtbehörde, die FAA, die Federal Aviation Administration, hat eine neue Untersuchung gegen Boeing eingeleitet. Sag uns, was genau ist der Grund dafür und wie kann das Ganze sich schon wieder auf die Anleger auswirken?
Ja, die Negativschlagzeilen um Boeing reißen echt nicht ab. Und zwar hat die FAA diesmal eine neue Untersuchung eingeleitet, weil es den Verdacht gibt, dass bei bestimmten Flugzeugen erforderliche Inspektionen nicht gemacht wurden. Ganz konkret geht es da um den Typ 787 Dreamliner. Boeing hatte selbst noch im April gesagt, dass möglicherweise vorgeschriebene Kontrollen nicht abgeschlossen worden seien. Es geht um Kontrollen an der Verbindungsstelle zwischen Flügeln und Rumpf. Jetzt will die Luftfahrtbehörde prüfen, ob die Inspektionen inzwischen gemacht wurden oder ob Mitarbeiter möglicherweise Unterlagen gefälscht hätten. Es gibt ja schon eine ganze Weile Vorwürfe, dass Boeing bei Konstruktion und Produktion zu nachlässig sei. Die Zwischenfälle in diesem Jahr bestätigen ja dieses Image. Die Boeing-Anleger waren natürlich nicht happy. Die Boeing-Aktie schloss mit einem Minus von 1%.
Sehr interessant und erhellend, Anne. Und dann lass uns noch einen Blick auf die Zahlen von Disney werfen. Die sind wohl etwas enttäuschend ausgefallen, oder?
Ja, da stand unterm Strich ein Minus von 20 Millionen Dollar. Im Vorjahreszeitraum war es noch ein Gewinn von 1,3 Milliarden Dollar. Ein Grund dafür sind vor allem Abschreibungen. Was aber gut läuft, sind die Disney-Freizeitparks. Da konnte der Gewinn um 12% gesteigert werden. Allerdings gäbe es Anzeichen, dass die Reiselust der Menschen, die ja nach Corona einen Höhepunkt erreicht hatte, wieder etwas nachlasse. Im Streaminggeschäft Disney Plus stehen nach wie vor Verluste unterm Strich. Allerdings liegt der Verlust nur noch bei 18 Millionen Dollar. Vor einem Jahr lag er noch bei knapp 660 Millionen. Also das Streaminggeschäft wird immer profitabler, auch wenn es noch nicht ganz profitabel ist. Disney will es bis Ende des Jahres in die schwarzen Zahlen schaffen. Die Anleger waren aber insgesamt nicht zufrieden mit den Zahlen. Die Disney-Aktie schloss mit einem Minus von 9,5%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass das Wort zum Sonntag heute 70 Jahre alt wird und eine göttliche Geburtstagstorte bisher ausgeblieben ist. Immerhin ist es das zweitälteste Format im deutschen Fernsehen, gleich neben der Tagesschau.
Manchen von Ihnen, liebe Zuschauer, wird es sicher nicht leicht fallen, nach einem so großen Fußballtag jetzt umzuschalten auf ein Wort zum Sonntag. Ich kann das verstehen. Ich war heute Nachmittag dabei im Stuttgarter Neckarstadion.
Am 8. Mai 1954 wurde das erste Wort zum Sonntag gesprochen. Und seitdem jeden Samstag, immer schön nach den Tagesthemen. Denn da braucht die Nation dringend eine kleine geistige Orientierungshilfe. Es handelt sich hier um eine vierminütige christliche Reflexion. Das Wort zum Sonntag, wer es noch nicht gehört hat, sollte mal reinhören. Zu Wort kommen hier immer wieder Geistliche, Priester, Pfarrer, Nonnen, Mönche und sogar Papst Benedikt hat vor 13 Jahren eine Sendung gestaltet.
Darum wollen wir uns in diesen Tagen mühen, dass wir Gott wieder zu Gesicht bekommen, dass wir selber Menschen werden, von denen ein Licht der Hoffnung in die Welt hereintritt, das Licht von Gott ist und uns Leben hilft.
Das Format hält sich für das hohe Alter also schon ganz passabel. Nicht selten wird das kurze Kirchenprogramm auch als altbacken und hölzern bezeichnet, was dazu führte, dass Comedians sich daran abgearbeitet haben, wie zum Beispiel Gernot Hassknecht im ZDF.
Liebe ZDF-Gemeinde, liebe Rentner, liebe Verstorbene, wie schrieb schon der Apostel Blasius in seinem berühmten Brief an das Finanzamt Bethlehem, leckt mich am Arsch, ich zahle keine Steuern, ich bin die Kirche.
Aber auch Otto hatte seine eigene humorvolle Auffassung vom Wort zum Sonntag.
Ich wünschte nur, es gäbe ein 11. Gebot, welches da lautet, du sollst nicht lärmen. Denn wisset, wer seinen Rasenmäher anwirft, der soll dies nur an Werktagen tun zwischen 11 und 11.30 Uhr. Und er soll danach untätig sein bis in den Abend und weder eine Motorsäge anrühren, noch einen Presslufthammer. Und vor allem keine Laubbläser.
Nun, ob man es als geistige Nahrung oder Nahrung für Comedy-Gold betrachtet, das Wort zum Sonntag kommt irgendwie nicht aus der Mode. Es schalten immer noch bis zu 2 Millionen Menschen jedes Mal ein, um sich göttlichen Beistand für die samstägliche Nachtruhe zu organisieren. Amen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Was mich überrascht hat, ist, dass Camping in Deutschland so beliebt ist wie noch nie. Gut 42 Millionen Übernachtungen auf Campingplätzen gab es laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr. Das ist ein stolzer Rekord. Durch Deutschland geht also ein regelrechter Campingboom. Motto: raus aus dem Alltag, rein in die Natur und ran an die frische Luft. Wäre da nicht dieser lästige Zeltaufbau, an dem viele, wie auch diese Dame bei Sat.1, verzweifeln?
Guckt euch das doch mal an. Ich weiß weder, wo vorne noch hinten ist.
Aber der Trend geht ja nicht mehr zur Dackelgarage, sondern mittlerweile zu luxuriöseren Vans und Wohnwagen. Und damit dann raus auf den Stellplatz. Der gehört auch zum Campingplatz. Für viele ein Paradies, wie auch dieser Camper in einer WDR-Dokumentation berichtet.
Hier kennt man jetzt alle, die ganzen Nachbarn, Bombenverhältnis und dann direkt auch am Wasser. Ne? Also das ist schon Traum.
Und dann gibt es ja noch die Camping-Ultras. Das sind die Dauercamper. Die verbringen das ganze Jahr auf dem Platz. Aber warum eigentlich sogar im Winter?
Also für uns als Familie ist das schöner hier im Winter oder auch allgemein.
Es gibt viele, die das nicht nachvollziehen können und die eben sagen, warum muss man jetzt im November eben noch Camping machen? Aber das ist unser Leben. Da sind wir mit Sicherheit dann so ein bisschen verrückt. Habe ich aber auch kein Problem mit. Das ist ein angenehmes Verrücktsein.
Sagt dieser glückliche und leicht durchgefröstelte Camper dem RBB, wir merken uns, Campen macht nicht warm, aber immerhin glücklich.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River.
Ich wünsche Ihnen einen luftigen Start in diesen neuen Tag. Morgen ist Feiertag und am Freitag hören Sie hier aus diesem Studio meine Kollegin Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinke.
Life is older, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home. Gather around.
water. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye, country road.
Roads, take me home to the place.